Also ich würde auch sagen, dass wir der Gemeinde hier vor Ort und der Tontechnik und dem leider abwesenden Pastor Georg Münch, ein persönlicher Freund von mir, wir haben zusammen 3 Jahre lang Theologie studiert. Also ich kenne den Georg Münch schon sehr lange, aber auch der Gemeindeleitung, dem Herrn Pöttker. Ich möchte auch der Gemeinde hier persönlich meinen Dank aussprechen, dass wir die Konferenz hier durchführen konnten. Hinten auf der linken Seite, also von mir aus links, habe ich die Leseproben ausgelegt, also so viele Kopien, wie ich eben hatte, und dann auch eine kleine Karte von mir selbst über das Werksinstitut. Das Werksinstitut wurde 2004 in der Schweiz gegründet, zusammen mit 2 Freunden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die biblische Lehre in die Gemeinden hineinzutragen, weil das uns in ganz besonderer Weise ein Anliegen gewesen ist, weil wir festgestellt haben, eben, dass oftmals in Gemeinden die biblische Lehre nicht mehr so betont wird, wie wir das eben als wichtig empfunden haben. Es hat sich dann allerdings so entwickelt, dass ich mich mehr und mehr auf apologetische Themen konzentrierte, weil eben das auch eine große, ja, ich sag mal, Not gewesen ist in vielen Gemeinden, in die wir hineingekommen sind. Und daraus ist dann eben dieses Projekt entstanden, wo ich dann 2011 dieses Buch veröffentlichte über den Bethanien Verlag in Deutschland, Der Griff zur Macht. Dieses Buch besteht aus fast 300 Seiten und der Verleger sagte mir, also nicht mehr als 300 Seiten. Und ich hätte also gut und gerne 600 Seiten schreiben können und ich musste dann vieles tatsächlich wegstreichen, was ich auch noch als wichtig empfunden habe. Und trotz alledem, also dieses Buch, trotz des Umfanges von knapp 300 Seiten, ist eigentlich nur ein Einführungsbuch in die Thematik. Es ist ein Einführungsbuch und so sollte es auch verstanden werden von denjenigen, die es dann auch lesen. Ich bin im Moment dabei, ein viel umfangreicheres Buch zu schreiben. Und ich gehe weit in die Geschichte zurück und versuche das dann auch eben mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen. Dieses Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich versuche das auch zweisprachig zu tun, also sowohl ein deutsches Buch als auch ein englisches Buch zu schreiben, was dann wiederum eben eine gewisse Herausforderung bedeutet für mich. Trotz alledem, also ich bin am Ball, ich versuche das zu tun und ich hoffe, dass irgendwann mal in der Zukunft dann die Frucht ersichtlich ist und Sie vielleicht dann auch dieses Buch lesen werden. Denn es zeigt sich doch sehr stark, als auch wenn mein Buch die aktuelle Lage anspricht, zeigt sich doch auch ganz konkret, dass die Entwicklung weitergeht. Also dieses Buch wurde im November 2011 veröffentlicht und ich habe angefangen im Schreiben des Manuskriptes so ungefähr im Jahre 2007. Also das, was ich in diesem Buch beschreibe, betrifft eigentlich die Situation aus den Jahren 2007 bis Ende 2011. Und wir sind jetzt schon im Jahr 2013 und die Entwicklung geht weiter und die geht so rasant weiter und so, ich sag mal, einschneidend weiter, dass wir tatsächlich vor einem neuen Paradigmawechsel stehen. Also das, was Bruder Kahn gesagt hat, ja, wir sehen diesen Wechsel vor unseren Augen. Ja, wir müssen dann konkret fragen, welchen Wechsel? Es gibt verschiedene Wechsel. Es gibt einen neuen Wechsel. Und das, was ich heute jetzt in diesem dritten Vortrag, beziehungsweise zweiten Vortrag und dann eben die Predigt, diesem zweiten Vortrag etwas näher beleuchten möchte, ist der neue Wechsel. Ich sage das so salopp in diesen, oder ich beschreibe es in diesen Begriffen, die erste Phase und die zweite Phase. Wir befinden uns jetzt schon am Anfang der zweiten Phase. Also das, was ich in der letzten Stunde mehr oder weniger so dargelegt habe, sind Erlebnisse aus der ersten Phase. Wie ist die erste Phase gekennzeichnet? Die erste Phase ist dahin gekennzeichnet, dass Verführung in die Gemeinde hineinkommt. Und ich meine immer, also wenn ich Gemeinde verwende, den Begriff Gemeinde, meine ich immer die evangelikalen Gemeinden. Also die Gemeinden, die in irgendeiner Weise immer noch versuchen, am Wort Gottes festzuhalten. Zumindest aus der Tradition heraus. Immer noch versuchen, eben auf die Bibel hinzuweisen. Inwieweit sie das denn tatsächlich tun, das ist eine offene Frage. Trotz alledem Es ist sehr viel geschehen in diesen Gemeinden, das man eben so allgemein als Verführung bezeichnen kann. Und Herr Keim hat sich sicherlich mit den verschiedenen Bewegungen auseinandergesetzt. Er hat auch mein Buch gelesen, das nehme ich zumindest an, und kennt sich ein bisschen aus mit diesen 5 verschiedenen Transformationsbewegungen. Also ich nenne eine in ganz besonderer Weise Transformationsbewegung und die anderen nenne ich etwas anderes, aber die arbeiten mehr oder weniger Hand in Hand, um ein spezifisches Ziel zu erreichen. Das spezifische Ziel werde ich auch in den nächsten Minuten konkret benennen. Aber das ist die erste Phase, die Phase der Verführung. Und ich muss sagen, dass viele Gemeinden dieser Verführung erlegen sind, dass sie sich diesen Strömungen geöffnet haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, der Gedanke des Erfolgs, man wollte auch eben, ja, vielleicht auch aus einer guten Motivation heraus, man wollte viele entkirchlichte Menschen wieder in die Kirchen zurückbringen. Also die Motivation mag auch gut gewesen sein, aber die Art und Weise, wie man es dann durchgeführt hat, ist bedenklich und fragwürdig und muss hinterfragt werden. Und diese Gemeinden haben sich dann, aufgrund der Tatsache, dass sie die Türen für alles Mögliche geöffnet haben, haben sich dann eben verführen lassen. Man kann es nicht anders nennen. Es sind sehr viele Gemeinden, die diesen Weg eingeschlagen haben und teilweise immer noch eben einschlagen. Sie haben sich verführen lassen. Wir können von der Schrift her aufzeigen, dass geistliche Verführung eine Realität gewesen ist, schon in der Frühkirche. Also ich nenne nur einen Bibelvers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Der Kontext dieser Stelle ist der, dass der Apostel Paulus eine Abschiedsrede an die Ältesten dieser Gemeinde in Ephesus gehalten hat, dass er ihnen mitgeteilt hat, dass dies das letzte Mal sein würde, wo er die Ältesten zu Angesicht sehen würde, dass er nicht wieder zurückkehren würde zu dieser Gemeinde. Und dann mehr oder weniger seine Abschiedsworte waren folgende. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Ich möchte in ganz besonderer Weise Vers 29 hervorheben. Ich weiß, dass nach meinem Weggang schlimme Wölfe bei euch einbrechen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und ihr Lehren vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Also schlimme Wölfe, reißende Wölfe, verderbliche Wölfe, so bezeichnet es hier Hermann Menge in einer Hinzufügung, werden in die Gemeinde eindringen. Und damit sind ganz konkret die Irrlehrer gemeint. Und Paulus sagt, aus eurer eigenen Mitte werden diese Irrlehrer in gleicher Weise auftreten, um dann eben Jünger auf ihre Seite zu ziehen. Das war schon ein Problem in der Frühkirche. Das ist immer noch ein Problem in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden. Also wir dürfen unsere Augen nicht verschließen vor der Realität, vor der Tatsache, dass es geistliche Verführung gibt. Und wir sind nicht gefeit dagegen. Auch wenn wir meinen, ja gut, das kann mir nie und nimmer passieren. Das mag vielleicht auch so sein, aber die Menschen in unserer Umgebung, in der Gemeinde, wo wir tatsächlich auch Mitglied sind, öffnen sich diesen Einflüssen. Und ich spreche das ein bisschen allgemein, weil ich kenne ja ihre Situation nicht. Also geistliche Verführung gibt es und ist ernst zu nehmen. Und wir sind nicht unbedingt gefeit dagegen. Also wir müssen aufpassen, wir müssen auf der Hut sein. Das ist die erste Phase. Es gibt eine zweite Phase. Und ich meine, das ist meine persönliche Meinung, wir befinden uns schon am Anfang dieser zweiten Phase. Wenn die erste Phase Verführung heißt, wie heißt die zweite Phase? Wie heißt die zweite Phase? Also stellen Sie sich dieses Szenario vor. Wie bitte? Ja, Sie kommen der Sache ziemlich nahe. Stellen Sie sich dieses Szenario vor. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der evangelikalen Gemeinden in Deutschland diesen Einflüssen der Verführung erlegen sind. Aber es gibt sicherlich noch andere Gemeinden. Okay, Gemeinden, die jetzt in der Minderheit sind, die was getan haben, die sich gegen diese Einflüsse gestellt haben. Richtig? Es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder öffnen wir uns diesen Einflüssen oder wir stellen uns dagegen, wir kämpfen gegen diese Einflüsse. Und ich bin sehr froh darüber, dass es diese Gemeinden gibt. Und diese Gemeinden gibt es tatsächlich. Also es ist nicht so, dass jetzt jede Gemeinde sich diesen verführerischen Einflüssen geöffnet hat. Ganz und gar nicht. Es gibt eine Anzahl, ja, sicherlich vielleicht in der Minderheit, es gibt aber noch eine Anzahl von Gemeinden, die sich diesen Einflüssen entgegengestellt haben. Und die freuen sich. Also ich bin jetzt in einer Gemeinde gewesen, in der Schweiz, saß so 60, 70, 80 Leute vor mir, die sich gefreut haben darüber, dass diese Einflüsse nicht in ihre Gemeinde gekommen sind. Und irgendwie hatte ich so das Empfinden, als ich diesen Vortrag über die geistige Verführung gehalten habe, irgendwie hatte ich so das Empfinden, dass die Leute denken, ja, was betrifft das mich? Das betrifft mich doch gar nicht. Das betrifft diese, jene und die andere Gemeinde, aber unsere Gemeinde ist von diesen Einflüssen bewahrt geblieben. Ich muss mir letztlich nicht die Mühe machen, diesem Vortrag zuzuhören. Weil das betrifft mich ja nicht. Ich bin hier in dieser Gemeinde sicher. Ich kann meinem Gemeindeleiter vertrauen. Und das ist eigentlich ein sehr guter Gemeindeleiter. Auch dessen Name ist sehr, sehr weit bekannt. Und er reist viel in den Landen herum, also in Deutschland und in der Schweiz, um als Konferenzredner aufzutreten. Einen sehr guten Ruf. Und ich würde diesem Gemeindeleiter auch mehr oder weniger bedingungslos vertrauen. Wenn er sagt, das ist schlecht, dann ist es wahrscheinlich auch schlecht. Wenn er sagt, das ist gut, dann ist es wahrscheinlich auch gut. Und so hatte ich das Empfinden, dass die Leute, die vor mir saßen, irgendwo dachten, ja, wir haben einen sehr guten Gemeindeleiter, einen sehr guten Prediger, der uns wirklich von der Bibel her nährt, der uns die Bibel lieb macht, der, wenn er zu Hause ist, also wenn er da ist, uns von der Bibel verkündet, uns betrifft dieses Problem. Es gibt diese Gemeinden. Aber jetzt gibt es auch die zweite Phase. Die zweite Phase geht zielt, oder die Leute, die in einer gewissen Weise die zweite Phase vorbereiten und durchführen, konzentrieren sich jetzt in ganz besonderer Weise auf diese Gemeinden, die der Verführung nicht erlegen sind. Die anderen sind schon verführt. Um diese Gemeinden braucht man sich nicht mehr bemühen. Die sind mehr oder weniger schon in der Hosentasche. Aber die Gemeinden, die sich jetzt gegen die Verführung gestellt haben, das sind die letzten, ich sag mal, Festungen. Die Festungen, wo eben noch biblische Lehre hochgehalten wird, wo an der biblischen Wahrheit noch festgehalten wird. Jetzt konzentriert man sich auf diese Gemeinden. Das heißt, die zweite Phase ist, für uns, die wir uns gegen diese Verführungseinflüsse gestellt haben, in ganz besonderer Weise wichtig. Deswegen müssen wir wissen, wie die zweite Phase an uns herantritt. Wie gelingt es jetzt diesen Mächten oder diesen Bewegungen oder diesen Protagonisten, uns an den Ort zu bringen, wo wir die Türen öffnen? Und das geht nur über Druck. Über Druck. Nicht mehr über Verführung, sondern Druck. Also es wird Druck auf uns ausgeübt. Wie geschieht das? Wo kommt die Gefahr auf uns zu? Und ich würde sagen, das ist meine These, dass wir Bibeltreuen Scheuklappen haben und wir sehen die Gefahr nicht, die auf uns zukommt. Das ist meine These und ich versuche das zu belegen. Und wenn ich es dann belegt habe, dann werden sie mir höchstwahrscheinlich zustimmen. Also wir haben Scheuklappen. Wir sehen die Gefahr nicht. Wir meinen, wir sind sicher. In unseren Gemeinden sind wir sicher. Wir sehen gar nicht, wo die Gefahr auf uns zukommt. Deswegen habe ich diesen Vortrag überschrieben, die Vereinnahmung des Evangelikalismus durch das neue Christentum. Es geht um das neue Christentum. Das muss ich jetzt etwas näher definieren. Was meine ich mit diesem neuen Christentum? Ist das ein Begriff, der allgemein bekannt ist? Grundsätzlich muss ich sagen, dass dieser Begriff nicht allgemein bekannt ist. Schon gar nicht in solchen Gemeinden wie eben der Gemeinde hier vor Ort, wo man meint, eben diesen Einflüssen der Verführung widerstanden zu haben. Der Begriff, das neue Christentum, ist meistens nicht bekannt. Deswegen müssen wir uns in ganz besonderer Weise darum bemühen, ein richtiges Verständnis zu finden oder zu bekommen, uns anzueignen, was sich hinter diesem neuen Christentum tatsächlich verbirgt und in welcher Form dieses Christentum auf uns zukommt. Meine ich damit das echte, würdige Christentum? Nein, das ist ein Pseudo-Christentum. Pseudo heißt falsch, ein falsches Christentum. Es nennt sich Christentum, ist aber etwas ganz anderes. Es ist die erfolgreichste Gegenreligion zum echten Christentum. Und wir haben das hier in Deutschland und wir haben dies in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen Jahren. Wir haben dieses neue Christentum hier in Europa schon mindestens seit 1825. Also das ist nichts Neues. Das ist ganz und gar nichts Neues. Aber wir müssen begreifen, was sich hinter diesem neuen Christentum verbirgt. Es ist die erfolgreichste Gegenreligion zum echten Christentum. Es gibt sich christlich, ist aber alles andere als christlich. Wir müssen hier auf einen französischen Philosophen zurückgehen. Wir müssen auf ihn zu sprechen kommen, der dieses neue Christentum in die Welt gesetzt hat. Er war der Begründer dieser Gegenreligion. Sein Name ist Henri Saint-Simon. Henri Saint-Simon. Dieser Mann lebte von 1760 bis 1825. Er war einer derjenigen, die dann als Franzose nach Amerika gegangen sind, um an dem amerikanischen Bürgerkrieg beziehungsweise Unabhängigkeitskrieg teilzunehmen auf der Seite der Amerikaner und kam dann zurück nach Frankreich als jemand, der einen Grafentitel ererbte, war natürlich in ganz besonderer Weise beeinflusst durch die Französische Revolution. Er wurde dann in den Kerker gesteckt, kam dann aus dem Gefängnis wieder raus, also er hat es als Grafen überlebt, wurde sehr reich durch den Verkauf von Ländereien, die den Klöstern der katholischen Kirche weggenommen wurden. Er war also Immobilienspekulant, wurde sehr reich, hat allerdings gegen Ende seines Lebens seinen Reichtum auch wieder verloren. Aber aufgrund der Tatsache, dass er sehr reich gewesen ist, war es ihm möglich, Bücher zu schreiben. Und sein allerletztes Buch, also er hat mehrere Bücher geschrieben, sein allerletztes Buch wurde 1825 veröffentlicht, im Jahre seines Todes, und zwar circa 2 Monate vor seinem Tod wurde dieses letzte Buch von ihm veröffentlicht. Der Titel dieses Buches war in Deutsch Neues Christentum. Und seit jener Zeit gibt es diese Gegenreligion zum echten Christentum. In diesem Buch beschreibt dieser Henri Saint-Simon, was er unter diesem neuen Christentum sich vorstellt. Ich sage es in ganz verkürzten Worten. Also man müsste hier tatsächlich in viel mehr Details hineingehen und müsste das dann auch ein bisschen deutlicher erklären. Diese Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht. Ich sage es in ganz verkürzten Worten. Er schrieb über die Zukunft, über die ideale Gesellschaftsform der Zukunft, die er einführen möchte. Also eben, er kam aus der Französischen Revolution, er hat das ganze Chaos, den ganzen Terror miterlebt und er wollte eine Idealgesellschaft einführen, spezifisch in Frankreich, aber dann schlussendlich auch in der ganzen Welt, die auf den Grundsätzen seiner Religion eben stand. Er hat sich das katholisches System ganz genau angeschaut. Er war nominell Katholik, aber war atheistisch eingestellt. Und er dachte, dieses System scheint tatsächlich das beste System zu sein, an dem er sich orientieren konnte im Hinblick auf eine Zukunftsgesellschaft. Außer eben, dass er den Papst absetzen wollte und sich selbst an dessen Stelle stellen wollte. Also er hat so geschrieben, als ob er Prophet Gottes sei und das, was er sagt, seine Worte seien die Worte Gottes. Er wollte sich eben an die Spitze dieser Bewegung stellen. Und die Priester wurden auch abgeschafft. Und anstelle der Priester traten dann die Bankiers, die Ärzte, also die Oberschicht sozusagen der damaligen Gesellschaft. Und in ganz besonderer Weise die Ingenieure. Und deswegen, weil er in ganz besonderer Weise das Ingenieurwesen hervorgehoben hat, wird diese Bewegung auch die technokratische Bewegung genannt. Also Technokratie und neues Christentum sind mehr oder weniger Synonyme. Das heißt, wenn man den Begriff Technokratie verwendet, sollte man im Hinterkopf eben diesen anderen Begriff haben, neues Christentum. Das ist eine Religion. Also auch wenn man über Technokratie spricht, spricht man über eine Religion. Und das kann man ganz einfach eben belegen, indem man zurückgeht zu diesem einen Buch, das Neue Christentum von Henri Saint-Simon. Er hat diese Bewegung als Religion gegründet. Es ist eine technokratische Bewegung. Technokratie besagt, dass Experten, nicht gewählte Parteimitglieder, Experten, die Regierungsgeschäfte durchführen. Das ist eine totalitäre Gesellschaftsform. Keine Demokratie. Es ist eine totalitäre Gesellschaftsform. Aber wie ich schon sagte, es ist auch eine Religion. Denn Henri Saint-Simon sagte, dass sich die Menschen den Vorschriften dieser Technokraten, dieser Experten nicht unterordnen würden, es sei denn, es sei eine Religion. Nur dann sind die Menschen bereit dazu, sich bestimmten Vorgaben, bestimmten Direktiven, bestimmten Reglementierungen unterzuordnen, wenn sie begreifen und verstehen, dass das letztlich ein Dienst an Gott ist, Gottesdienst ist. Ich habe mir verschiedene Bücher über die Geschichte der technokratischen Bewegung angeschaut. In einem Buch, gleich am Anfang in der Einleitung, wird gesagt, dass von circa 1950 bis circa 1996, als dieses Buch dann veröffentlicht wurde, in dieser Zeit, also ich sage mal knapp 50 Jahren, 1950 bis circa 1996, wurden 75 verschiedene Synonyme für die Bewegung des neuen Christentums kreiert. 75 verschiedene Synonyme. Das heißt, diese Religion taucht in ganz verschiedenen Kontexten auf. Und man verwendet Begriffe, wie zum Beispiel Technokratie, das ist der bekannteste und berühmteste Begriff, man verwendet diese Begriffe, um eben diese Religion zu bezeichnen, obgleich die allermeisten Menschen gar nicht begreifen, dass wir eine Religion meinen. Progressivismus ist ein anderer Begriff und es gibt, wie ich schon sagte, 75 verschiedene Synonyme, die das Gleiche meinen. Bis 1996 und wir sind jetzt schon circa 20 Jahre, knapp 20 Jahre später. Das heißt, es gibt sicherlich noch mehr Begriffe als nur 75, aber 75 sind schon sehr viel. Das heißt, wir sind, und das kann ich fast kategorisch sagen, jeder Einzelne von Ihnen hat in irgendeiner Weise Kontakt mit diesem neuen Christentum. In irgendeiner Weise, ohne es zu wissen. Und die Transformationsbewegung ist eine Manifestation dieser Religion. Das ist Aufgabe meines neuen Buches, das aufzuzeigen, die Verbindungslinien aufzuzeigen zwischen dem Dominionismus oder Transformationsbewegung und diesem neuen Christentum. Die Verbindungslinien sind sehr deutlich und direkt. Aber sie sind sicherlich mit dieser Bewegung in einem anderen Kontext, in einer anderen Form schon in Berührung gekommen, ohne das zu wissen. Es ist auch interessant, dass der Begriff Neues Christentum fast nie verwendet wird. Es wird etwas Christliches getan, zum Beispiel Micha-Initiative. Hier, ich orientiere mich erneut nicht am Manuskript. Also, wenn Sie Interesse haben, das ganze Manuskript in Form des Manuskriptes zu bekommen, dann melden Sie sich bei mir. Also, ich orientiere mich jetzt hier nicht Wort für Wort am Manuskript, ich orientiere mich mehr am Inhalt. Als Beispiel, wie das neue Christentum in unserem Kontext, und zwar in unserem heutigen Kontext, verwirklicht wird, nehme ich die Micha-Initiative heran. Denn da kann man es tatsächlich wunderbar aufzeigen, welche Aspekte eben vom neuen Christentum übernommen werden. Und der Aspekt des sozialen Einsatzes ist in ganz besonderer Weise dominant. Also Henri Saint-Simon vor 200 Jahren wollte sich auch in ganz besonderer Weise für die Armen einsetzen. Und ihr Leid in irgendeiner Weise lindern. Und er spricht sehr viel von Bruderliebe. Er sagt, wir sind alle Brüder und wir müssen uns gegenseitig helfen. Die Reichen müssen den Armen von ihren Mitteln abtreten, etwas abgeben und so weiter und so fort. Also wenn man dann die Zielsetzungen der Micha-Initiative neben den Empfehlungen von Henri Saint-Simon stellt, sieht man doch eine fast 1:1 Übereinstimmung. Also das ist ein Beispiel, das ich hier heranziehe, um aufzuzeigen, dass das neue Christentum auch in unserem Kontext, in unseren Gemeinden sich bemerkbar macht. Nicht unter dem Namen neues Christentum, nicht unter dem Namen Technokratie, sondern eben unter dem Namen Micha-Initiative. In meinem Vortrag habe ich 3 Punkte. Der 2. Punkt geht dann dazu über, um auf das ehemalige Social Gospel, Soziale Evangelium zu sprechen zu kommen. Es war eine Bewegung in Amerika, hauptsächlich in Amerika. Es gab die ähnliche Bewegung in anderen Ländern, aber das ehemalige Social Gospel, Soziale Evangelium, war eine Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Es hat schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, hat sich dann aber allerdings in ganz besonderer Weise Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich in der Öffentlichkeit gezeigt. Dieses Social Gospel, Sozialevangelium wurde getragen von den maßgebenden sogenannten Mainline Churches, also von den etablierten Kirchen Amerikas, den etablierten Denominationen, also den Methodisten, Presbyterianer, nördliche Baptisten zum Beispiel, die Anglikaner. Im englischen Kontext heißt die Episkopale Kirche. Und manch andere Kirchen haben sich dieser Bewegung angeschlossen. Und es war ihnen wichtig, eben auch den Armen zu helfen und viele soziale Aktivitäten, Initiativen ins Leben zu rufen und sie zu verwirklichen. Die Verkündigung des Evangeliums stand ganz weit hinten an. Also man wollte die sogenannten sündigen Strukturen in der Gesellschaft verändern. Also man sah Sünde in der Gesellschaft nicht unbedingt im Leben eines Einzelnen, eines Menschen. Das ist eine weitere Darstellung, ein weiteres Beispiel, wie das neue Christentum sich der damaligen Zeit in Amerika gezeigt hat. In einem 3. Punkt gehe ich zurück in die Frühgeschichte des 19. Jahrhunderts und beschreibe eben, wie Henri Saint-Simon sich das dann vorgestellt hat, wie das dann funktionieren sollte mit diesem neuen Christentum. Henri Saint-Simon hatte einen Privatsekretär, dessen Name ist eigentlich noch viel bekannter geworden als der von Henri Saint-Simon. Der Privatsekretär hieß Auguste Comte. Auguste Comte. Comte schreibt man C-O-M-T-E. C-O-M-T-E. Auguste Comte. Dieser Philosoph Comte hat sich dann schlussendlich von Henri Saint-Simon getrennt, weil er es nicht einsehen wollte, dass aus dieser philosophischen Bewegung eine Religion gemacht wurde. Also er war völlig vom Atheismus überzeugt und wollte diesen Weg hin zu einer neuen Religion nicht mitgehen und hat sich dann von Henri Saint-Simon getrennt. Und gegen Ende seines Lebens hat er selbst dann eingesehen, dass die Philosophie, die er dann weiterentwickelte, die er von Henri Saint-Simon übernommen und dann weiterentwickelt hat, dass das nur verwirklicht werden kann über die Schiene der Religion. Das heißt, er wurde dann auch ein Religionsgründer. Er gründete die Religion der Humanität. Religion der Humanität. Also die Religion der Humanität von Auguste Comte und das neue Christentum von Henri Saint-Simon sind fast identisch. Sind nicht völlig deckungsgleich. Es gibt gewisse Unterschiede, aber in vieler Hinsicht entstammt dieses Denken der gleichen Quelle und wir können sehr viele, ja ich sag mal, Schnittmengen, große Schnittmengen erkennen. Die Religion der Humanität wird auch Positivismus genannt. Positivismus. Und wenn Sie sich ein bisschen in der Philosophiegeschichte auskennen, dann wissen Sie, dass der Positivismus sich sehr stark festgesetzt hat in der deutschen und österreichischen Geschichte, aber auch natürlich in England. Im Hinblick auf Österreich muss der Wiener Kreis erwähnt werden, der Wiener Kreis. Also wenn Sie ein Lexikon zu Hause haben, schauen Sie sich einmal an, was unter dem Wiener Kreis geschrieben wird. Das war eine Vereinigung von Professoren an der Universität in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich in ganz besonderer Weise zum Ziel gesetzt haben, den Positivismus in Österreich und dann in Deutschland und so weiter und so fort in der ganzen Welt zu verbreiten. Mitglied dieses Wiener Kreises war der Vater von Peter Drucker. Der Vater von Peter Drucker war auch der höchste Freimaurer Österreichs zu jener Zeit. Und Peter Drucker, oder wie er jetzt dann schlussendlich in Amerika hieß, als er nach Amerika übergesiedelt ist, Peter Drucker. Peter Drucker war 20 Jahre lang Mentor von Rick Warren. Nach Aussage von Rick Warren selbst. Ich habe die Videoaufnahme der Festansprache von Rick Warren, die er gehalten hat, zum Anlass des Jubiläums von Peter Drucker, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich seines Geburtsjahres, in Wien. Er wurde von der Peter Drucker Foundation, von der Peter Drucker Stiftung eingeladen, um die Festansprache zu halten in Wien 2009. Und in dieser Festansprache, die ich mir dann als Video angehört habe, sagt Rick Warren, dass Peter Drucker 20 Jahre lang sein persönlicher Mentor gewesen ist. Und über die Schiene von Peter Drucker wurde dann eben Rick Warren in einer bestimmten Philosophie unterwiesen. Das ist nicht das Christentum. Wieso kann ich das so deutlich und kategorisch sagen? Ganz einfach deswegen, weil ich ein anderes Interview, das ebenfalls als Videointerview aufgezeichnet wurde, weil ich mir ein anderes Interview von Peter Drucker angehört habe, und zwar aus dem Jahr 2004, meine ich. Peter Drucker ist 2005 gestorben, im Alter von 96 Jahren oder 95 Jahren. Ich habe mir dieses Interview von Peter Drucker kurz vor seinem Tode angehört und der Interviewer fragt ihn ganz direkt, wenn Sie sich 20 Jahre lang ganz intensiv um diese evangelikalen Pastoren gekümmert haben, als persönlicher Mentor von Rick Warren, von Bill Hybels und manch anderen Pastoren, die wir vom Namen her kennen. Wenn Sie 20 Jahre Ihres Lebens sich nur auf diese Pastoren konzentriert haben, sind Sie Christ? Und Peter Drucker sagt, nein, Christ bin ich kein. Ich gehe wohl in die Kirche ab und zu mal und ab und zu mal spende ich auch meinen Zehnten, aber Christ bin ich keiner. Und dann fragt der Interviewer, ja, wenn Sie kein Christ sind, was war dann Ihre Motivation? Wieso Sie sich dann in ganz besonderer Weise um diese Pastoren gekümmert haben, um die Unterweisung dieser Pastoren gekümmert haben, 20 Jahre lang? Dann sagte Peter Drucker, ja, ich bin nicht blind gewesen. Ich habe einfach aus dem Fenster geschaut und sah an allen Ecken diese Großkirchen aus dem Boden schießen, wie Pilze. Und plötzlich dachte ich bei mir selbst, wenn ich Zugang zu diesen Großkirchen bekomme, wenn ich Zugang zu den Pastoren dieser Großkirchen bekomme, dann kann ich die ganze amerikanische Gesellschaft beeinflussen, im Sinne meiner Philosophie. Okay, und wo kommt Peter Drucker her? Aus dem Milieu des Wiener Kreises. Und wie hat sich das dann entwickelt, weiterentwickelt? Daraus ist dann die Philosophie des Kommunitarismus entstanden. Kommunitarismus, also nicht Kommunismus, sondern Kommunitarismus. Auch das können Sie in einem Lexikon nachschlagen, um zu sehen, was die Bedeutung dieser Philosophie ist. Das hat ganz und gar nichts mit dem Christentum zu tun. Das ist die Art und Weise, wie das neue Christentum, diese Religion, diese Gegenreligion zum echten Christentum, sich in unserer Gesellschaft breitet, über die Schiene des Kommunitarismus. Kommunitarismus. Und Peter Drucker war der führende Vertreter dieser Philosophie. Und da geht es nur um das horizontale Verhältnis zwischen uns. Also wir werden dann in einer Gesellschaft als Einzelmenschen aufgehen. Es geht nicht mehr um den individuellen Menschen und seine Bedürfnisse. Es geht nur noch um die Gesellschaft und die Bedürfnisse der Gesellschaft, um die Ziele, die wir über die Gesellschaft erreichen möchten. Schlussendlich ist es die Welt, Gesellschaft oder Gemeinschaft. Also wir wollen eine Weltgemeinschaft herbeiführen. Wir wollen eine utopische Weltgemeinschaft herbeiführen, die in früheren Jahren auch Weltregierung genannt wurde. Darum geht es. Das war das Ziel von Peter Drucker. Und er wollte das erreichen dadurch, dass er Mentor dieser maßgebenden, berühmten Pastoren wurde. Und Rick Warren ist in ganz besonderer Weise stolz darauf. Also ich kann Ihnen dieses Video geben. Ich habe es gesehen. Es ist im Internet einfach runterzuladen. Sie können sich dieses Video im Internet anschauen. Er ist in ganz besonderer Weise stolz darauf, dass Peter Drucker sein persönlicher Mentor gewesen ist. Und das, was Rick Warren dann tat, im Hinblick auf, ich sage es in Englisch, diese Agenda Purpose-Driven, also Purpose-Driven Church, Purpose-Driven Life, in Deutsch übersetzt, etwas salopp übersetzt, Kirche mit Vision, Leben mit Vision, also Purpose-Driven, diesen Ausdruck nahm Rick Warren direkt aus der Philosophie von Peter Drucker. Direkt. Das ist nichts Eigenes, was sich Rick Warren ausgedacht hat. Die Quelle ist Peter Drucker. So hat sich das sogenannte Neuchristentum dann in der evangelikalen Welt verbreitet. Also wir müssen noch viel weiter zurückgehen und wir müssen noch viel besser verstehen, welche Philosophie wirklich hinter einer Aktion wie die 40 Tage von Leben mit Vision steht. Wir wissen auch aus der Biografie von Peter Drucker, dass er sehr offen war im Hinblick auf Esoterik. Auch da kann ich jetzt auf die Einzelheiten nicht eingehen. Ich habe das dann versucht, in meinem Buch Der Griff zur Macht etwas ausführlicher zu beschreiben, welche esoterischen Einflüsse hier dann zu nennen sind. Also die allgemeine Systemtheorie muss genannt werden. Auch das ist etwas, was ich jetzt im Moment nicht beschreiben kann. Aber es hat etwas mit liberaler Theologie zu tun. Also die Quellen, aus denen die liberale Theologie schöpfte, besonders die Philosophie von Georg Hegel und Immanuel Kant, also der deutsche Idealismus und dann natürlich die deutsche Romantik, ist sehr eng verbunden mit der Philosophie von Henri Saint-Simon. Es gibt ein deutsches Buch und ich weiß im Moment den konkreten Titel nicht. Ich habe dieses Buch zu Hause, das die Philosophie von Georg Hegel mit der Philosophie von Henri Saint-Simon vergleicht. Und das sind alles akademische Geschichtsaufsätze, also Aufsätze von Akademikern, von Geschichtsakademikern, die diese beiden Philosophien miteinander verglichen haben. Und das Resümee war, dass Hegel sich nicht direkt von Henri Saint-Simon beeinflussen ließ, aber dass es ganz große Übereinstimmungen gäbe zwischen diesen beiden Philosophien. Also in unserem Kontext können wir sagen, dort wo der Einfluss von Hegel zu sehen ist und wahrzunehmen ist, können wir im Großen und Ganzen, im Allgemeinen sagen, das ist fast identisch mit dem, was Henri Saint-Simon bezwecken wollte. Und die liberale Theologie wurde sehr stark vom deutschen Idealismus von Hegel beeinflusst. Sehr, sehr, sehr stark. Und wenn wir das dann über die liberale Theologie sagen, dann müssen wir es in gleicher Weise auch jetzt über die neue evangelikale Theologie sagen. Das muss auch aufgezeigt werden, also diesen Einfluss von Hegel und des deutschen Idealismus auf die gegenwärtige evangelikale Theologie, die sich jetzt Transformationstheologie nennt. Also das, was Hartmeier zum Beispiel schreibt, das, was Johannes Reimer vertritt, das, was Tobias Feigs propagiert, ist eigentlich eine neue Form der liberalen Theologie, die ihre Quellen im deutschen Idealismus oder in der deutschen Romantik dann findet. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass Johannes Reimer wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung darüber hat, dass das die Quellen sind. Oder Tobias Feigs oder manch ein anderer Befürworter dieser Theologie. Die würden das vielleicht sogar abstreiten. Aber das Problem liegt dann dort, wo diese Leute nicht informiert genug sind über diese Einflüsse. Und weniger, dass diese Einflüsse tatsächlich da sind. Also ich denke, dass es mir gelingen wird, diese Einflüsse aufzuzeigen und die Querverbindungen zurück in die Geschichte aufzeigen zu können, deutlich machen zu können. Es geht um eine Zivilreligion. Wie kommt diese Religion jetzt in unsere Gemeinden? Und zwar in die Gemeinden, die sich von der Verführung nicht beeinflussen haben lassen. Wie kommen jetzt diese Einflüsse in unsere Gemeinden hinein? Über die neue Energiepolitik. Und das ist genau das, was ich zu Anfang gesagt habe. Hier haben wir Scheuklappen und sehen die Gefahr gar nicht. Denn wenn das neue Christentum die Technokratie ist und wenn die Technokratie in unserem politischen und gesellschaftlichen Umfeld über die Schiene der neuen Energiepolitik eingeführt wird, dann wird eine neue Religion hier eingeführt, nicht nur eine andere Energiepolitik. Es ist eine Religion, die hinter der neuen Energiepolitik, sprich Energiewende, steht. Und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Wer wusste das? Das weiß fast keiner. Und ich habe mit meinem Pastor gesprochen in der Gemeinde, wo wir jetzt hingehen, in Greer, South Carolina, in der Nähe von Greenville, South Carolina. Das ist eine Gemeinde von 1200 Gottesdienstbesuchern. Das sind andere Dimensionen. Und das ist nicht die größte Gemeinde dort in Greer oder in Greenville. Aber es ist doch eine relativ große Gemeinde, das gebe ich zu. Und ich wollte Ihnen davor warnen, dass das Gerät, über das die neue Energiepolitik tatsächlich in unsere Häuser kommt, und das ist der intelligente Stromzähler, dass dieses Gerät nicht am Gebäude der Gemeinde installiert werden sollte. Denn das ist die Masche, wie es getan wird. Denn sobald dieses Gerät installiert wird, übernimmt der Stromkonzern die Kontrolle über den Stromkonsum. Das heißt, also ich kann das nicht im Einzelnen jetzt ausführen, das würde viel zu weit führen. Aber das heißt, dass die Heizung dann nicht mehr vom Betreiber, Besitzer des Gebäudes reguliert wird, sondern vom Stromkonzern. Das heißt, er dreht dann die Heizung hoch oder runter und sie können das nicht unterbinden. Und das Gleiche ist eben auch, oder wird in gleicher Weise getan, im Hinblick auf die Klimaanlage. Und in den Südstaaten, in South Carolina, in den Südstaaten, läuft die Klimaanlage rund um die Uhr. Es beginnt im Frühjahr und endet im Spätherbst. Die Klimaanlage läuft rund um die Uhr. Und auch da wird dann die Kontrolle über die, ja, ich sag mal, über die Wärme oder Kälte vom Stromkonzern ausgeübt und nicht vom eigenen Hausbesitzer. Das läuft alles über diesen intelligenten Stromzähler. Auch da muss ich eben manches jetzt sehr verkürzt sagen, weil die Zeit schon sehr vorangeschritten ist. Wie wird Druck auf die Kirchen ausgeübt? Ja, der Strom wird einfach abgedreht. Oder die Klimaanlage wird hochgefahren, sodass es dann viel zu heiß wird im Gottesdienstsaal. Oder im Winter wird die Heizung abgedreht oder runtergefahren, dass es viel zu kalt ist. Und dann geht man auf den Pastor zu und sagt ihm, ja, wie sieht es aus bei Ihnen? Sind Sie für Homosexualität oder nicht? Was sagen Sie dazu? Ja, die Bibel, hier. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen, wie wir zur Homosexualität uns einstellen sollen. Wir lehnen das ab. Römer 1, Sodom und Gomorra, 1. Mose. Ja, wenn es dann bei Ihnen so aussieht, wenn Sie so homophob sind, ja, dann tut es uns leid, dann bekommt sie einfach keinen Strom. Tut uns leid, tut uns schrecklich leid. Sie können natürlich Ihre Meinung noch ändern, ist doch klar. Sie können auch eine Pastorin berufen, die dann diese Vorstellung über die Homosexualität nicht so eng sieht, wie Sie es sehen. Und dann bekommt sie ihren Strom. Druck. Druck. Nicht mehr Verführung. Es gibt noch manche andere Themen, die dann angesprochen werden. Und ich wollte diesen Pastor der Gemeinde, wo wir hingehen, warnen. Denn ein Politiker trat in der Öffentlichkeit auf und sagte, das ist das, was er, also wenn er gewählt werden würde, im Juli letzten Jahres, wenn er gewählt werden würde, dann würde er sich in ganz besonderer Weise dafür einsetzen, dass diese intelligenten Stromzähler installiert werden. Und zwar in jedem einzelnen Haus. Einschließlich aller Kirchen natürlich. Und er wurde gewählt. Und ich dachte, oh, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ich mit meinem Pastor darüber spreche, richtig? Dass er ja nicht auf diese Falle hereinfällt. Denn wenn die Falle zuschlägt, dann ist sie zu. Dann ist es fast unmöglich, aus dieser Situation herauszukommen. Also besser Man wehrt sich im Vorfeld, als dass man versucht, eben das Ganze rückgängig zu machen. Ich habe dann 2 Stunden mich mit ihm unterhalten, habe das versucht, so ausführlich wie möglich zu erklären, und er stimmte mir im Großen und Ganzen zu. Und ganz am Schluss, nach diesen 2 Stunden, wo ich eben ihm diese Erklärung gegeben habe, ganz am Schluss sagte er mir dann: Ja, wir haben schon längst diesen intelligenten Stromzähler installiert. Das ist schon längst Vergangenheit. Das ist nicht mehr Zukunft. Ja. Und bei mir gab es gewisse Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf meine Energiekosten bei mir zu Hause, in meinem Privathaus. Und ich dachte, es ist eine gute Idee, wenn ich dann zum Stromerzeuger gehe und ihn bitte, bei mir zu Hause auch diesen intelligenten Stromzähler einzubauen, damit ich weiß, wo eben die Energie bei mir zu Hause verbraucht wird. Dass ich meine Energiekosten besser kontrollieren kann. Und der Stromzähler wurde installiert. Er hat persönlich darum gebeten, dass das geschieht. Oh, ja, das war ein großer Schock für mich. Das ist schon längst Vergangenheit. Das ist nicht mehr Zukunft. Hier in Deutschland mag es noch Zukunft sein, aber nicht mehr lange. Diese Situation kommt auf uns zu und wir müssen konkret eine Position beziehen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wenn wir jetzt nur dieses Gerät betrachten, dann bekommen wir nicht die richtige Idee, was wir hier machen sollen. Es wird eine Gegenreligion über diesen Weg hier in Deutschland eingeführt. Es ist eine Gegenreligion. Und es ist die erfolgreichste Gegenreligion zum echten Christentum. Jetzt seid ihr gefordert, jetzt bin ich gefordert, in aller Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Und der Kampf wird nicht einfach sein. Es wird ein ganz, ganz schwieriger Kampf sein. Denn die Stromgesellschaft kommt danach zu Ihnen nach Hause und sagt: Ja, der Stromzähler gehört uns, das ist nicht Ihr Eigentum. Es liegt in unserem Ermessen, und die Regierung sagt uns sogar, dass wir das tun müssen. Es liegt in unserem Ermessen, diesen analogen Stromzähler mit dem digitalen Stromzähler auszutauschen. Das ist unser Eigentum. Wir können das tun. Sie können das nicht verhindern. Und ich habe Freunde in Amerika, die in gleicher Weise sensibilisiert wurden auf diese Gefahr hin, und die haben dann beim Stromerzeuger sofort antelefoniert und sagten: Das wollen wir nicht haben. Am nächsten Tag kamen Vertreter dieser Firma und haben die Stromzähler ausgetauscht. Am nächsten Tag. Meine Freunde konnten nichts tun. Druck. Und das wird ein sehr schwieriger Kampf. Und Sie müssen verstehen, das ist ein Religionskampf. Es geht hier nicht um Technologie, es geht um Religion. Und das wird für uns sehr schwierig sein. Deswegen müssen wir hier wirklich informiert sein. Wir müssen wirklich begriffen haben, um was es geht. Und Sie dürfen nicht naiv sein, sonst werden Sie überfahren. Und zwar ganz gnadenlos überfahren. Dann wird es diese Gemeinden nicht mehr geben. Wenn der Strom ausgeschaltet wird, was wollen Sie dann hier tun? Dann haben Sie keine Lautsprecher mehr, haben Sie keine Heizung im Winter, keine Wasseranlage. Wie wollen Sie dann Gemeinde durchführen? Haben Sie keine Lichter mehr? Und vieles andere mehr. Wir werden in diesen Kampf hineingeführt. Ich kann Ihnen nur sagen, vertrauen Sie der Gnade Gottes, dass Sie in diesem Kampf bestehen können. Ich weiß nicht, was konkret auf uns zukommt, aber ich weiß, dass es ein Kampf, ein Religionskampf werden wird, der in dieser Ebene der Energiewende sich abspielt. Und ich hoffe, dass die Scheuklappen wegfallen und Sie tatsächlich begreifen, von welcher Richtung die Gefahren auf uns zukommen.